Da hast du schon aufgeschlagen, Gadara?
Ja.
Zweites Kanto, erstes Kapitel, Text 24. Mhm. Also wir machen jetzt die Übersetzung. Diese gigantische Manifestation der phänomenalen materiellen Welt als Ganzes ist der persönliche Körper der absoluten Wahrheit, in welchem der universale Ablauf von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der materiellen Zeit erfahren wird. Erläuterung. Alles Existierende, sei es materiell oder spirituell, ist nichts anderes als die Erweiterung der Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und wie in der Bhagavad Gita 13,13 gesagt wird, sind die transzendentalen Augen, Köpfe und anderen Glieder des Herrn überall vertreten. Er kann von überall her sehen, hören, berühren oder sich manifestieren, denn er ist überall als die Überseele aller winzigen Seelen gegenwärtig, wenngleich er auch sein eigenes Reich in der absoluten Welt hat. Unsere relative Welt ist ebenfalls seine phänomenale Repräsentation, weil sie nichts anderes ist als die Erweiterung seiner transzendentalen Energie. Obwohl er sich in seinem Reich aufhält, ist seine Energie überall vertreten, so wie die Sonne an einem bestimmten Ort steht und gleichzeitig überall verbreitet ist. Und weil die Strahlen der Sonne nicht von der Sonne verschieden sind, werden sie als Erweiterungen des Sonnenplaneten angesehen. Im Vishnu Purana 1.22.52 heißt es, dass das höchste spirituelle Wesen, die Persönlichkeit Gottes, sich durch seine mannigfaltige Energie überall hin verbreitet, so wie Feuer seine Strahlen und seine Wärme von einem Ort ausstrahlt. Die phänomenale Manifestation des gigantischen Universums ist nur ein Teil seines Virat-Körpers. Weniger intelligente Menschen können sich die transzendentale, völlig spirituelle Gestalt des Herrn nicht vorstellen. Doch sie werden von seinen vielfachen Energien in Erstaunen versetzt. Ebenso wie Eingeborene vor Verwunderung wie gebannt sind, wenn sie einen Blitz, einen hohen Berg oder einen gewaltig wuchernden Banyanbaum sehen, oder wie sie den Tiger und den Elefanten für ihre überlegene Kraft und Stärke rühren. Auch Asuras können die Existenz des Herrn nicht erkennen, obwohl der Herr in den überlieferten Schriften lebendig beschrieben wird, obwohl er erscheint und seine außergewöhnliche Stärke und Macht entfaltet und obwohl er von großen Gelehrten und Heiligen, wie in der Vergangenheit von Vyasadeva, Narada, Asita und Devala, in der Bhagavad Gita von Arjuna, sowie in neuerer Zeit von Acharyas, wie Shankara, Ramanuja, Madhva und Sri Krishna Chaitanya, als die höchste Persönlichkeit Gottes anerkannt wurde. Die Asuras erkennen keinen der eindeutigen Beweise aus den überlieferten Schriften an und ebenso hören sie nicht auf die Autorität der großen Acharyas. Sie wollen unmittelbar mit eigenen Augen sehen. Sie mögen daher den gewaltigen Körper des Herrn als Virat sehen, der ihrer Herausforderung begegnen wird. Und da sie es gewohnt sind, einer überlegenen materiellen Kraft wie der eines Tigers, Elefanten oder Blitzes zu huldigen, können sie der Virat-Rupa Achtung erweisen. Shri Krishna entfaltete auf Arjunas Bitte hin seine Virat-Rupa für die Asuras. Ein reiner Gottgeweihter, der es nicht gewohnt ist, eine solche gigantische weltliche Form des Herrn zu betrachten, benötigt zu diesem Zweck eine besondere Sicht. Und so wurde Arjun vom Herrn mit einer solchen begabt, damit er in seine Virat-Rupa sehen konnte, die im 11. Kapitel der Bhagavad Gita beschrieben. Und diese Virat-Rupa manifestierte der Herr aus einem besonderen Grund, und zwar nicht zu Arjunas Nutzen, sondern für jene unintelligenten Menschen, die jeden hergelaufenen Betrüger als Inkarnation des Herrn anerkennen und so die Allgemeinheit in die Irre führen. ihm wird hier der Beweis gegeben, diese billige Inkarnation zu bitten, ihre Virat-Rupa zu zeigen und sich so als Inkarnation auszuweisen. Zeig bitte deine universale Form, soll man zu einer billigen Inkarnation sagen. Und weise dich so bitte aus. Die Virat-Rupa-Manifestation ist eine Herausforderung an die Atheisten und zugleich eine Segnung für die Asuras, die auf diese Weise an den Herrn als Virat denken und so allmählich die unreinen Dinge aus ihrem Herzen entfernen können, um die Voraussetzungen zu erfüllen, schon in naher Zukunft die transzendentale Gestalt des Herrn zu sehen. Dies ist eine Gunstbezeigung des allbarmherzigen Herrn gegenüber den Atheisten und groben Materialisten. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paskatyadi Sajadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivastavi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Dann nur ganz kurz zu dem heutigen Bhagavatam-Text. Srila Prabhupada sagte, dass die Virat-Rupa eine Herausforderung darstelle. Die Herausforderung ist so, dass viele Menschen heutzutage gerne davon eingenommen sind, dass sie selbst Gott sind. Es gab in Bengalen vor einiger Zeit einen Guru, der sagte vor einer Vorlesung, mein göttliches Selbst, ich möchte dich jetzt ansprechen in Form von den Ladies und Gentlemen hier. Und da haben die Ladies und Gentlemen sich auch gefreut, denn sie dachten, erstmal sieht er, dass er gegenwärtig in uns ist, das heißt aber, dass wir auch gegenwärtig in ihm sind, also sind wir auch ein göttliches Selbst, Gott. Ich stelle euch mal vor, jemand würde euch so ansprechen. Mein göttliches Selbst, der du in Form, dass du in Form von Adi Shesh und Vedanta Krit Veda mit Eva Charam gegenwärtig bist. Das wäre doch eine Beleidigung, oder? Würdet ihr das nicht als Beleidigung auffassen? Aber die bedingten Zuhörer fanden das sehr ansprechend und waren doch gewillt, diesem Unsinn weiter zuzuhören. So, wenn jemand also so unpersönliche Philosophien wiedergibt, soll er gleich mal seine universale Form zeigen. Das ist sofort, was wir von ihm erwarten, wie es Krishna gemacht hat. Und wenn er es nicht kann, dann wissen wir, es war doch nur wieder ein unbedeutender Schwindel. So, heute wollen wir uns jetzt, wie schon angekündigt, den zweiten Text des Shikshastagrams zuwenden. Ich darf es hier mit der Tradition des Bhagavatam-Sprechers brechen, indem ich nicht weiter den Text erläutere und euch bitte mit mir den zweiten Text des Shikshastagrams zu chanten. Na na akari bahuda nija sarva shakti tata pita yamita saranena kala eta drishi kava kripa agava Dudevam Idrisham Yajani Anuraga. Oh my mein Herr, o höchste Persönlichkeit Gottes, in deinem heiligen Namen liegt sämtliches Glück für das Lebewesen. Und deswegen hast du viele Namen, so wie Krishna und Govinda, durch die du dich erweiterst. Du hast all deine Kräfte in diese Namen gelegt und es gibt nicht einmal strikte Regeln, um sich an sie zu erinnern. Mein lieber Herr, obwohl du solch eine Barmherzigkeit den gefallenen, bedingten Seelen erweist, indem du ihnen freizügig deine heiligen Namen lehrst, bin ich doch so unglückselig, dass ich Vergehen begehe, während ich die heiligen Namen chante und deswegen keine Anziehung zum Chanten der heiligen Namen entwickeln kann. In diesem Text informiert uns Chaitanya Mahaprabhu, dass in seinem heiligen Namen alle Energien, also in Krishnas heiligen Namen, alle Energien gegenwärtig sind. Und meint, er spricht davon, dass es die persönlichen Energien dort gibt. Lasst uns fragen, was persönliche Energien des Herrn sind. Es gibt drei davon. Natürlich gibt es unbegrenzt viele Kräfte des Herrn. Varasya Shakti Vivendhai Vashruyate, sagt die Shvetashvatara Upanishad. Es gibt also grenzenlos viele Energien und wir hören sehr oft Beschreibungen von Vaikuntha, wo der Herr umgeben ist von Nila, Shri und Bhu Shaktis und noch einer Vielzahl anderen persönlichen Energien, die da residieren in einer Form. Diese Hauptkräfte des Herrn, persönlichen Kräfte, fasst Bhaktivinoda Thakur in drei Shaktis zusammen. Einmal die Jnana Shakti, die Kraft des Herrn, durch die er alles weiß. Dann die Kriya Shakti, die Kraft des Herrn, durch die er alles tut. Und schließlich die Icha Shakti. Das ist eine Kraft, von der wir natürlich im weltlichen Wissen wenig ein Verständnis haben. Das ist die Wunschkraft. Ihr habt bestimmt gehört, dass Srila Prabhupada davon sprach, wie einfach der Wunsch des Herrn schon ausreicht, um Tatsache zu sein. Er vergleicht das mit Krishna dort mit einem gewöhnlichen, bedingten Lebewesen, bei dem dies eben nicht der Fall ist. Wenn wir uns etwas wünschen, dann gibt es zahlreiche Hindernisse, die zu überwinden sind. Zum Beispiel seid ihr gekommen heute Morgen, um zuzuhören, wie der zweite Text analysiert wird, aber man muss die Müdigkeit dabei noch überwinden, denn die hindert uns daran, das alles aufzunehmen. Nicht so? Gibt es viele Hindernisse, die immer wieder auftreten. Ich möchte zum Beispiel gerne nach Kiel fahren, morgen, ja, aber hoffentlich kommen wir aus Berlin raus. Es sind so viele Verkehrsstörungen und dann ist es bestimmt spiegelglatt irgendwo. Hoffentlich rutschen wir nicht total aus und landen auf dem nächsten Baum. Also es gibt viele Hindernisse zu überwinden, allein um so eine gewöhnliche Sache zu machen. Hoffentlich springt der Wagen überhaupt an. Das ist auch nicht immer ganz sicher heutzutage. So, bei Krishna hat diese Wunschkraft, das heißt, dass alles, was er sich wünscht, automatisch schon der Tatsache ist und Erfüllung ist. Genau. So, dies sind also drei Arten von Energien der höchsten Persönlichkeit Gottes, die gemeint, von denen Mahaprabhu hier spricht, wenn er sagt, oh Herr, in deinem Namen sind all diese Energien gegenwärtig. Das bringt auch eine praktische Schlussfolgerung für denjenigen, der chantet. Jemand, der richtig chantet, vorausgesetzt, er kommt natürlich morgens hoch, Er, das ist immer die Bedingung, er wird erfahren, wie er tatsächlich mit der Kraft des Wissens ausgestattet ist. Er weiß um Dinge. Er ist mit der Kraft der aktiven Energie ausgestattet. Sangitan Devotees wissen das. Wenn sie morgens nicht richtig chanten, dann können sie auf der Straße gleich in die Kirche gehen und lesen. Nicht? Mit anderen Worten, sie haben keine aktive Energie, um die Bücher zu verteilen, sondern es reicht noch aus, um sich rasten zu legen auf der Kirchenbank. Wir alle haben bestimmt schon erfahren, wie sich unsere Wünsche erfüllt haben, wenn wir den Hare Krishna Mantra chanten. Gestern kam Herr ich möchte nicht diese Dinge, die mir im Privaten anvertraut werden, so preisgeben, ein Gast hin und sagte mir, ja, ich wollte gestern unbedingt um 16 Uhr zum Sonntagsfest kommen und alles lief schief zu Hause. Erst ist meine Tochter im Sport verunglückt und dann ist die Waschmaschine kaputt gegangen. Und meine Frau hat gesagt, du musst sie erst reparieren, bevor du zum Sonntagsfest gehen kannst, sonst gibt es einen Ehestreit. Und ich habe also mir so gewünscht, 16 Uhr, Sonntagsfest. Aber es schien nicht zu klappen. Doch, dann habe ich einfach gesagt, mir reicht's, ich chante. Und dann, als ich das nächste Mal zur Waschmaschine rüberschaute, die ich versuchte zu reparieren, sah ich neben der Waschmaschine einen Fehler liegen, wusste intuitiv, wo ich sie einsetzen musste und dann wusch das blöde Ding. So ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen, zum Sonntagsfest zu kommen. Einfach auf der Grundlage des Chantens. Viele von den Devotees haben dies bestimmt auch in der einen oder anderen Art und Weise erfahren, dass sich ihr Leben sehr glücksverheißend arrangiert hat. Es ist sehr mystisch, aber es ist nichtsdestotrotz eine Tatsache, wie Krishna die Wünsche eines Chantenden erfüllt. Habt ihr es mal gemerkt? Manchmal muss sich der Devotee direkt vorsichtig in Acht nehmen, dass er sich die richtigen Dinge wünscht. So wirkt das. Nicht? Wenn man chantet. Man muss richtig in Acht nehmen, dass man die Wünsche auf die Ziele gerichtet hat, die auch vorteilhaft sind für den eigenen spirituellen Fortschritt und nicht nachteilig. Gut. Nun, es gibt in der Regel zwei Arten von heiligen Namen. Die erstrangigen und die zweitrangigen. Ich glaube, jeder weiß hier von schon etwas nach der Lektüre des Harinamen Chintamanis, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber erwähnen. Es wird hier davon gesprochen, dass Krishna alle seine Energien in seine heiligen Namen eingehen hat lassen. Doch das betrifft nur seine persönlichen oder die erstrangigen heiligen Namen. Die erstrangigen heiligen Namen sind solche, die sich direkt auf Krishna beziehen, wie zum Beispiel Govinda, Achyuta, Rama, Ananta. Aber die zweitrangigen Namen sind welche, die sich nicht so sehr auf ihn beziehen, zum Beispiel Paramatma oder der Schöpfer oder wenn man sagt der Erhalter. In diesen zweitrangigen Namen, die nicht mit dem Vrindavan Krishna verbunden sind, sind nicht alle seine persönlichen Energien gegenwärtig. Zum Beispiel kann man nicht transzendentale Liebe zu Gott erlangen, wenn man einen zweitrangigen Namen des Herrn chantet. Also wenn man zum Beispiel sagt, oh Gott, Gott ist auch so ein zweitrangiger Name. So kann man keine Liebe zu Krishna erlangen. Nun, es gibt aber auch noch andere Kategorien von heiligen Namen Krishnas. Wenn wir schon über den heiligen Namen sprechen, sollten wir mal ein bisschen in die Wissenschaft eintauchen. Also es gibt erstrangige und zweitrangige. Verstehst du den Unterschied, Vedanta Krit Vedavit?
Ja.
Gut. Dann gibt es noch Namen entsprechend seiner Geburt, zum Beispiel Yashoda Nandan. Er ist der Sohn von Yashoda. Oder Nanda Nandan. Er ist der Sohn von Maharaj Nanda. Oder Dasharati Rama. Er heißt Rama, der Sohn von Maharaj Dasharat. Das sind also Namen Krishnas, die sich nach seiner Geburt richten. Dann gibt es solche, die sich nach seinen Handlungen orientieren. Wer weiß einen Namen Krishnas, der sich auf seine Handlung bezieht? Oh, Chaitanya Chandra, ja. Der Töter des Muradi-Dämonen, ja. Madhusudan, ja. Das ist der Töter von Madhusudan. Nee, Madhusudan. Ja, du hast es heute mit den Dämonen, mit der angespannten inneren Verfassung wahrscheinlich. Ja, das sind also Namen, die sich beziehen auf Krishnas Lilas, wo er verschiedene Dämonen tötet. Haben wir noch andere Aktivitäten außer dem Töten? Dino? Giri Govardhan. Oder Govardhana Dhari. Giri Govardhan ist noch nicht. Govardhana Dhari ist mehr der Name, den du sagen wolltest. Derjenige Dhari heißt der, den Govardhan hält. Giri Govardhan. Giri Govardhan ist ein Name von dem Govardhan-Hügel eigentlich. Aber auch ein Name Krishnas. Der Krishna ist der Govardhan-Hügel. Haben wir noch einen? Ja?
Damodar.
Damodar, yes. Ja, Herr.
Ja.
Makancho, was heißt das?
Das ist der große
Dieb.
Ja.
Ja. Und jetzt wird es noch schwieriger. Es gibt auch Namen entsprechend seiner Attribute, seiner Eigenschaften.
Krishna.
der Allanziehende, ja, das ist richtig. Ja, lass aber das. Ja.
Bhaktavatsala,
sehr gut, ja. Was heißt das bitte? Sag uns die Übersetzer.
Ja, seinen geweihten Wohlgesonnen.
Ja.
Freund seiner
Ja, was ist dieser Name?
Der Fortnum, was da ist.
Ja. So gibt es also verschiedene Namen Krishnas. Diese Namen, die ihr eben alle aufgezeichnet habt, sind das wohl erstrangige Namen oder zweitrangige Namen?
Secondary oder primary?
Na?
Erstrangig.
Warum?
Was ich direkt auf Krishna beziehe.
Genau. Von der Bihari ist auch ein erstrangiger Name. So. Wir können also hieran ein bisschen von der Wissenschaft Krishnas verstehen. Nun haben wir immer wieder gehört, dass der heilige Name nicht verschieden ist von Krishna. Jetzt möchte ich eine Frage stellen. Ist der heilige Name in jeder Hinsicht identisch oder meinst du, dass ein Unterschied, ein kleiner Unterschied besteht, Adishesh? Ein theologischer Unterschied. In jeder Hinsicht identisch, sagt Adishesh. Was würdest du sagen, Christian?
Eigentlich schon, bis auf eine Kleinigkeit.
Ja.
Der Name, der ist noch barmherziger als die Person.
Richtig, warum machst du das? Ja, das ist eine Definition von Rupa Goswami. Hier haben wir einen ausgesprochenen Rupa Nuga Vaishnav. Den von Rupa Goswami. Ja, also er ist identisch, nur mit diesem kleinen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da jetzt ein. Er ist schon identisch, also wir müssen Adi Sheikh da schon recht ergeben, das stimmt schon, das hören wir immer wieder in den Schriften. Aber die Vachya heißt Form, ist schon noch verschieden, ein bisschen von der Vachaka. Vachaka ist der Name, weil, seht mal, Krishnas transzendentale Form erscheint nur in bestimmten Zeitabschnitten nach einer genau festgesetzten Inkarnationsliste. Dann und dann kommt er. Aber Krishnas heiliger Name in Form des heiligen Namens erscheint er selbst auf so einer Blätscherzunge wie der meinigen zum Beispiel. Mit anderen Worten, da sieht man die Barmherzigkeit des Herrn. Es ist auch so, wenn man ein Vergehen gegen Krishna macht, zum Beispiel in der Deity-Verehrung, wo wir hier gerade die Deity-Verehrung beobachten, Mahamurti, die ohne Vergehen ist, kann man trotzdem noch bei Seva-Apparat Zuflucht suchen beim Namen, beim heiligen Namen. Wusstet ihr das? Diese Möglichkeit ist immer noch gegeben. Also der heilige Name ist noch barmherziger als die Form. Das ist eine große Möglichkeit. So, der heilige Name hat diese unglaubliche Kraft, dass er gechantet werden kann, auch wenn man nicht sehr qualifiziert ist, auch wenn man, wie Lord Chaitanya es in diesem Text sagt, nicht alle Regeln und Regulierungen einhält. Im Hari Bhakti Vilas, dem Vaishnava Almanach oder Buch über Regeln und Regulierung, wird sehr explizit der Unterweisung gegeben für verschiedene Regeln und Regulationen, die das Ritual der Verehrung bestimmen. Aber plötzlich beim Chanten des heiligen Namens werden all diese Regeln und Regulierungen nicht mehr in Betracht gezogen. Und es heißt dort, dass der heilige Name immer und überall gechantet werden kann. Unter allen Umständen, große Gottgeweihte chanten sogar den Hare Krishna Mantra im Liegen. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns jetzt alle hinlegen sollten. Ich wollte nur sagen, man kann selbst im Liegen den Hare Krishna Mantra chanten. Und er ist wirksam. An einem schmutzigen Ort, wo also nicht ein entsprechendes Ajmantra Kaps alles vorher geläutert worden ist. Sogar in einem schmutzigen Geist kann man chanten. Das ist etwas, was uns, glaube ich, Mut machen kann. Der heilige Name, so heißt es im Hari Bhakti Vilas, ein Zitat aus dem Vishnu Dharma Sotada, erfüllt unter allen Umständen die Wünsche des Chantenden. Yes. So, nun möchten wir uns einer letzten Fragestellung hinwenden. Lord Chaitanya endet ja seine Überlegung. Dudevam idrisham ihajani nanuraga. Nanuraga heißt Null Attraction. Um es mal ein bisschen relativ gemäß auszudrücken. Ich habe keine Anziehung und das liegt an meinem Unglück. Nicht? Null Anziehung. Das liegt. Warum sagt Lord Chaitanya das?
Why does Lord Chaitanya say
that? Oder noch deutlicher gefragt, worin liegt das Unglück, dass man keine Anziehung zum Heiligen Namen verspürt? Kennt ihr erstmal dieses Unglück? Ist es etwas, was auch auf euch zutrifft, oder ist es ganz unverständlich? Ich glaube, wir kennen das, dass wir kaum Anziehung verspüren. Worin macht das Musik? Zu viel Prasadam gegessen. Ja, ist das der Grund? Und der Vihari.
Und Vergehen gegen das Schänden der Heiligen.
Ja. Ja, ja. Das ist es. Vergehen gegen den Heiligen Namen. Wir haben uns bestimmt schon öfters Gedanken gemacht über Vergehen, und ich möchte heute über eine effektive Methode sprechen, sie zu überwinden. Das allererste, was ein Devotee, der sein Chanten verbessern will, verstehen muss, ist, dass er diese Vergehen erstmal isoliert oder erkennt. Wir haben, glaube ich, irgendwie alle das Gefühl, dass unser Chant noch nicht auf der Ebene ist, wo wir ohne Vergehen chanten. Aber was genau unsere Vergehen sind, das mag uns nicht immer deutlich sein. Und deswegen mögen wir aus Unwissenheit weiter mit den Vergehen gegen das Chanten fortfahren und so weiterhin in einem eher gleichgültigen Zustand dem Heiligen Namen gegenüber verbleiben. Vergehen kann man nur ausmerzen, wenn man sie erst einmal erkennt und dann eine bewusste Bemühung macht, diese Vergehen zu überwinden. Das ist nämlich auch nicht immer so einfach. Manchmal weiß man, wenn man unaufmerksam ist beim Chanten, woran es liegt, zum Beispiel, dass man seine Augen nicht aus dem Geldsack kriegt und das Geld immer zählen muss, was man gerade eingenommen hat, oder die neue Computerzeitschrift durchblättert, während man also mit dem Sitzung in den Heiligen Namen chantet, sind die Augen plötzlich in irgendwelchen unbedeutenden, nicht essbaren Chips versenkt und auf diese Weise ist man abgelenkt, aber man isoliert eigentlich nicht dieses Vergehen. Man sagt, es ist schon irgendwie okay jetzt hier, war ein langer Tag und überhaupt, ich bin noch jung und gerade erst dabei, mich zu fragen, ob ich ein Brahmachari oder Grihastha nun bin. Also ein bisschen Töfmann sollte ich hier praktizieren. Doch wir müssen einfach verstehen, wenn wir nicht den Heiligen Namen richtig chanten, werden niemals unsere Ketten an die Welt geschnitten. Und wir werden niemals vom materiellen Lebensauffassung befreit werden. Wir müssen irgendwie schaffen, diese 2 Stunden, die wir zum Chanten reserviert haben, eben ganz dem Chanten zu geben und nicht der Halb oder ein Viertel oder ein Fünftel nur. Das ist Yoga, diese Konzentration des Geistes. Nun, bei dieser der Ausübung hindern uns bestimmte Faktoren daran, erfolgreich zu werden. Und das sind eben diese Vergehen. Manchmal wird gefragt, ja, kann der Heilige Name nicht seine volle Kraft zeigen, auch wenn ich Vergehen ausübe? Warum muss ich selber Vergehen vermeiden, damit der Heilige Name voll wirksam ist? Ich weiß nicht, ob ihr diese Frage schon einmal mit ihr Kontakt hattet. Das hieße doch, so sagen manche Leute, dass meine Vergehen so stark sind, dass sie den Heiligen Namen ausblenden können. Doch Jemand, der so denkt, weiß nicht die wissenschaftliche Natur von Vergehen. Durch Vergehen entsteht eine Art Nebel. Und dieser Nebel verhindert es, dass die Sonnenstrahlen durchkommen. Das Heilige. Genau wie ein richtiger Nebel. Der entsteht. Und man kann dann nicht mehr die Sonne sehen. Also das heißt nicht, dass die Sonne nicht mehr powerful ist oder dass die Sonne nicht am Firmament steht. Das heißt nur, dass wir gerade eben vor diesem sagen wir mal territorial recht begrenzten einschränkenden Nebel bedeckt sind. Und das ist genau wie Prabhupads Beispiel von der Wolke Mayas, die uns bedeckt. Das heißt nicht, wenn wir über uns eine Wolke ist, dass die Sonne an Macht verloren hat. Denn wir sind einfach nur jetzt unter der Wolke und sind deswegen ein bisschen beschattet. Eine andere Sache. Der Name Prabhu ist ein bewusstes Lebewesen. Das heißt, er hat die Möglichkeit, sich uns zu offenbaren und sich nicht zu offenbaren. Genauso wie Vedanta Krit Vedavit. Der kann uns sagen, was in ihm vorgeht, oder er kann sagen, mit dir rede ich nicht. Das ist möglich. Das ist ihm freigestellt. So macht es auch der Heilige Name. Der Heilige Name ist wie ein König, der gewaltigen Reichtum besitzt, den er jederzeit verteilen kann. Aber er will es nicht. Bei jemandem, der vergeht. Genau wie der König, der sagt, ich gebe dir heute nichts. So, lasst uns jetzt kurz die 10 Vergehen beim Chanten der Heiligen Namen noch einmal durchgehen. Und dann hören, wie wir sie auch vermeiden können. Das erste Vergehen ist etwas, was sehr leidvoll ist. Sadhu Ninda. Das ist ein Vergehen gegen Devotees. Das ist leider etwas, was in der Gemeinschaft von Gottgeweihten immer wieder auftritt, wenn wir versuchen, intensiv unseren Dienst auszuführen, entwickeln sich manchmal Tensionen zwischen uns, also Spannungen. Nicht? Es geht so gut in Englisch. Whilst we are trying to become very intense in our service, we tend to become a little tense with ourselves. Nicht? Tense heißt angespannt. Und dann kommt diese schlechte Eigenschaft des Neides. Oh, der hat gestern, der spielt Schauspiel, der ist ja lange nicht so gut wie ich. Oder der kocht, aber sein Essen schmeckt ja nun wirklich nicht so wie von Radharani gekocht. Das kann man nicht sagen. Auch nicht so wie wenn ich genug Butter habe, dann kann ich auch sehr gut kochen. So weiter und so fort. Unter Musikern, auch Vaishnava-Musikern, findest du. Wie findest du denn die Kassette von dem und dem? Ja, schlecht. Also immer, das weiß ich, wenn ich irgendeinem Vaishnava-Musiker, ich möchte jetzt keinen Namen hier nennen, eine Kassette gebe, nur zur Inspiration, dass du mal ein anderes musikalisches Arrangement siehst. Also, ich weiß schon, es taucht nichts, aber nur, dass du hörst dir nur mal an zur Inspiration. Nicht, wie geht das? Oder kommt nach vorkommen bei der Sankirtan-Ergebnisliste. Ja gut, der ist jetzt auf Platz 1, aber im Grunde genommen war das nur möglich, weil ein starker Rückenwind wehte. Das ist leider etwas, was manchmal auftaucht. Nun die Frage, die sich hier stellen macht, ist, wer sind denn die Devotees, gegen die ich keine Vergehen machen kann oder sollte? Ja, und was sind das für, in welche Kategorie gehört das? Sind das jetzt nur die Gurus oder die Sannyasis? Da kriege ich es ja manchmal irgendwie noch hin, wenn ich mich am Riemen reiße. Aber wie ist es bei den... So, Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt dazu. Es ist nicht so, dass wir denken sollten, nur die Devotees, die barmherzig sind, gewaltlos, tolerant, sind Heilige, gegen die man keine Vergehen machen sollte, um nicht den heiligen Namen zu freveln. Nein! Jeder, der Gott verehrt, selbst wenn er voll mit... Wenn er deceitvoll ist, also andere täuscht, wenn er hypokritisch ist, hypocritical, heuchlerisch und ungewaschen, selbst er ist ein Heiliger. Und wenn man solch eine Person kritisiert oder gar ein blasphemous ist gegen sie, also sie blasphemiert, dann ist das ein Vergehen gegen Shri Krishna. Wieso? Weil Krishna selber sagt in der Bhagavad Gita, Api Chetsudaracharo Bhajate Man Ananyavak. Stimmt das? Yes. Sadhu Eva Samantavya Samyak Vyavasito. Selbst jemand, der die verabscheuenswürdigsten Aktivitäten ausführt, also selbst jemand, der uns so verabscheuenswürdig ist, dass er uns kritisiert, er muss als Heiliger betrachtet werden, wenn er mich verehrt, denn er ist situiert auf dem rechten Pfad. So, Sadhunanda, das Vergehen gegen Gottgeweihte, ist sehr, sehr, manchmal entwickeln sich Vergehen mit einer eigenen Dynamik, dass man einfach in einem Hamsterrad der Missgunst eingefangen ist. Also ganz genau, ganz gleich, wie man sich fortbewegt, man ist noch wie dieser Hamster in seinem Laufrad in der Missgunst. Yes, das ist. Da muss man gegen ankämpfen. Man muss es bewusst vermeiden, diese Art des Vergehens. So, anderer Punkt ist, dass man das zweite Vergehen ist etwas, was wir selten machen, dass wir Shiva und Brahma auf dieselbe Ebene von Vishnu stellen. Das liegt in unserem Kulturkreis einfach nicht drin, dass wir das machen. Eigentlich heißt dieses Vergehen aber auch, dass wir denken, jemand hätte getrennte Kraft von Krishna. Mir fällt das manchmal auf, wenn man so mit berühmten Leuten zu tun hat. Wir sollten verstehen, Krishna ist die Fähigkeit im Menschen. Das bringt es ist nun kein Vergehen, wenn man jetzt einen trockenen Hals hat, wenn man vor Helmut Kohl steht. So ist das jetzt nicht auszulegen. Aber dieses philosophische Verständnis, was das Vergehen begleitet, spielt hier mit rein. Ein Devoti kann sehen, dass selbst Lord Brahma seine Kraft von Krishna hat, was zu schweigen von gewöhnlichen Lebewesen. Dann das dritte Vergehen ist, dass man ein Vergehen gegen den Guru macht, ihn disrespektiert. Das vierte Vergehen ist, dass man die Vedas blasphemiert, selbst Schriften blasphemiert, die Jnana und Karma preisen. Also selbst die Bibel darf nicht blasphemiert werden. Ich kann mich noch gut erinnern an Ceausescu, der die Bibeln in Rumänien in Klopapier umgewandelt hatte, zum Abreißen praktisch, und sofortigen Gebrauch. Das war ein Vergehen. Hat er ja auch mit einem der Kugel in den Kopf bezahlt. Dann, dass man glaubt, die Herrlichkeiten des heiligen Namens seien imaginär. Eine Übertreibung. Schließlich, dass man glaubt, dass man eine Interpretation über das Chanten der heiligen Namen abgibt. Und das ist etwas, wovor sich Prediger manchmal hüten müssen. Es ist so, dass der Prediger versucht, den bedingten Seelen Shiva Pada, are you with us? Gut. Den bedingten Seelen versucht es klar zu machen, wie das Chanten der heiligen Namen wirkt. Wenn er jetzt aber dabei sagt, weil das Chanten ist so, ja, wie das Kristall auflegen, oder den esoterischen Pyramidenring, den man sich anzieht, oder es ist so wie ein geheimes Heilkraut, dann man sieht nicht direkt die Wirkung, aber es wirkt trotzdem. Das ist wäre ein Vergehen, dass man eine Interpretation über das Chanten der heiligen Namen abgibt. Wenn ein Heilkraut und ein Rubin am Ring am Finger aufgesetzt eine materielle Kraft anzieht, ist das Chanten der heiligen Namen völlig spirituell. Es ist tatsächlich auf einer anderen Plattform, einer anderen Ebene. Gleich schon mal gesagt, es ist dieses Vergehen an und für sich, weil die heutige Religion kastriert hat, sodass sie impotent sind. Und wenn man mit ihnen in Kontakt kommt, dann kriegt man kein Kind, also keine Verwirklichung im Krishna-Bewusstsein. Dass man nämlich glaubt, ich bin jetzt gefeit gegen alles. Ich chante ja Hare Krishna. Oder ich bin ja ein Christ. Ich kann alles machen. Ich kann herumsumpfen, wie ich will. Jesus im Himmel ist schon, oder am Kreuz, noch schlimmer, ist schon gestorben für die Vergehen. So geht's nicht. So kann man nicht Fortschritte machen im spirituellen Leben. So, beim Chanten des Psychologen haben jetzt eine interessante Feststellung gemacht und ich möchte die einfach mal hier in den Raum werfen. Manch einer wird vor Schamesröte die Werbung des Medanga-Covers bestimmt gleich annehmen. Es ist so, dass in religiösen Gemeinschaften und Gruppierungen immer wieder eine bestimmte Sache auftritt. Ich habe dazu auch das Fremdwort hier aufgeschrieben. Das ist ein ganz langes Wort. Vielleicht ist es nicht hier in diesem, aber schön, wenn ich es jetzt einmal gebracht habe, habe ich es nicht umsonst aufgeschrieben. Es fängt mit M an und ist ungefähr 20 Buchstaben lang, dieses Wort. Was ist nicht in diesem Notizbuch, dass man glaubt, dass diese Leute in den religiösen Gruppen so eine Art Unverwundbarkeitsgefühl haben. So ein bisschen so wie Siegfried, der im Drachenblut gebadet hat und glaubte dadurch, also einen Körper aus Kruppstahl zu haben, der also allen Angriffen gefeit war. Also, mir kommt es oft vor, dass sich in religiösen Gruppierungen so eine Art Unverwundbarkeitsglauben entwickelt. Alle gehen zur Hölle außer wir. Oder mal in schlicht Iskon-Deutsch ausgedrückt, die blöden Kamis, die haben keine Chancen. Aber ich esse Prasadam, ich bin gut dran. Das ist eine Art heiliger als ihr Gefühl, ein sich besser dünken als andere. Das ist etwas, was natürlich ist, aber eben falsch ist für einen, der versucht, sich dem spirituellen Leben zuzuwenden. Der hat gerne so ein baut so gerne so einen Mythos um sich herum. Es ist alles in Ordnung, was ich mache. Ich kann mich einmal daran erinnern, da ist ein Devotee so durchs Kaufhaus, durch die Lebensmittelabteilung durchgegangen, hat seinen Gayatri-Mantra gechantet, hat alles im Geist zu Krishna geopfert, danach hat er einfach kräftig eingekauft, vom Besten nur, und hat dann einfach drauf losgegessen. Konjiliari kommt aus dem Osten, das ist sehr verblüffend, diese Einstellung. Ja, es gibt es alles. Auch bei uns, wir sind auch nicht immer von diesen menschlichen Tendenzen frei. Nicht alles, oder dieses Gefühl, alles, ich werde schon irgendwie zurück nach Hause, zurück zu Gott kommen. Nicht somehow, sondern mehr so im Sinne von, ganz gleich, was passiert, irgendwie klappt das schon bei mir. Ich habe ja einen Guru, der macht sich Sorgen um mich. Das ist sehr verzweigt, dieses Sündenausführen im Vertrauen auf die heilige, auf die Kraft des heiligen Namens. Denn da ist eine bestimmte Psychologie dahinter. Man muss es mal so verstehen, die einen dazu bringt. Und die ist ursächlich daran beteiligt, dass man eben ein Lalli-Lulli ist im spirituellen Leben. So, achtens, dass man glaubt, das Chanten des heiligen Namens sei einer glücksverheißenden Handlung ebenbürtig. So wie Dharma oder wie Varata oder Tyaga oder ein Homer ausführen. Chanten der heiligen Namen, wird gesagt, ist noch wirksamer als ein Ashwamedha-Yagya. Zweifelt nicht daran, sagt Krishna, das kann man nicht. Was ist ein Ashwamedha-Yagya, fragt Linda Sugar. Es ist ein Pferdeopfer, was ausgeführt wurde zu vedischen Zeiten. Sehr kompliziert und sehr aufwendig, manchmal über 25 Tage versteckt. So, dann die neunte Eigenschaft ist, dass man das Zählen des heiligen Namens den Vertrauenslosen, denjenigen, die keinen Glauben haben, mitteilt. Prabhupada hat es einmal so erläutert, dieses Vergehen, dass diese Menschen dann ja, wenn sie davon hören, in der Lage sind, bewusst sich gegen das Chanten aufzulehnen und Vergehen zu machen, und schließlich, dass man kein Vertrauen hat gegen das Chanten und weiterhin materielle Anhaftung beibehält. Was sind die zwei Kategorien von materiellen Anhaftungen? Das ist ein bisschen schwierig, ich weiß, also ihr braucht nicht das Gefühl zu haben, wenn ihr es nicht sagen könnt, dass ihr versagt. Garana. Du guckst nur, was jetzt als Antwort kommt. Diese ist vielleicht auch ein bisschen schwierig gefragt, also es ist keine sehr gute Frage, die ist nicht sehr klar, dass man darauf antworten soll. Materielle Anhaftung, die fungieren in zwei Bereichen, nämlich das Verständnis von ich bin ein Schriftgelehrter oder Krishna-bewusster Musiker oder Schauspieler oder Pujari oder irgendein, und das ist meine Frau, die verteile ich jetzt gegen den Rest der Welt, das ist meine Kinder, meine Saiku-Uhr, habe ich jetzt schon 15 Jahre nebenbei gesagt. Das ist mein Programm, das ist mein Recht, das ist mein Schlafplatz hier und mein Wasserloch. Auf diese Weise, mein Revier, sind materielle Anhaftungen im Sinne von ich und mein. Ja. Ein Devotee versucht dazu zu kommen, zu verstehen, dass er doch ein ewiger Diener Krishna ist. So, wir müssen jetzt ein bisschen schnell machen, weil wir schon ziemlich weit fortgeschritten sind in der Zeit. Und Ach, hier sind so viele schöne Sachen noch, die man dazu sagen kann. Das Heilige, das Chanten der heiligen Namen ist sehr machtvoll. Und auch wenn man Vergehen ausführt, kann man, um frei von den Vergehen zu werden, weiter chanten. Es gibt nur zwei Vergehen, die nicht durch weiter chanten beseitigt werden. Bei zwei Vergehen muss man besondere Heilmittel einsetzen. Das erste ist Sadhu-Ninda. Wenn man weiter chantet, wenn man chantet und denkt, irgendwie kommt er schon in Ordnung, meine Beziehung zu den Devotees, gegen die ich vergehen mache, das ist irrtümlich. Man muss, wenn man Vergehen gegen Gottgeweihte macht, so zu den Gottgeweihten hingehen und diese Streitigkeit mit ihnen lösen. Du kannst nicht Fortschritte machen im Chanten der Heiligen Namen, indem du einfach weiter chantest und weiter Sadhu-Ninda machst. Ja, das heißt, Vergehen gegen Gottgeweihte. Es geht nicht. Das zweite ist, wenn man Sünden ausführt, im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Namens. Auch hier kann man nicht einfach weiter chanten und dann weiter die Sünden so laufen lassen. Man muss eine konzentrierte Bemühung machen, um diese Sünden zu beseitigen. Bei allen anderen, zum Beispiel, wenn man respektlos ist gegen den Guru, da soll man einfach weiter chanten und dann geht er schon weg. Oder wenn man die Schriften blasphemiert. Wenn man weiter chantet, sieht man irgendwann einmal die Universalität, sieht man Krishna in allen Schriften gegenwärtig. Nicht? Aber wenn man weiterhin Vergehen gegen die Bodhis macht und Sünden auf dem Vertrauen auf die Kraft des Chantens, hat man kaum Möglichkeiten, zur Ebene des reinen Chantens zu kommen. Diese Vergehen müssen also direkt ausgemerzt werden. Noch ein anderer Punkt, den ich euch gerne mitsagen möchte. Diese Dinge sind jetzt noch, ich hatte jetzt noch viele Zitate hier aus den Schriften, die die einzelnen Punkte, die wir gemacht haben, belegen, rausgesucht, aber ich will mal hier das nicht so akademisch gestalten, sondern denn die Aussagen sind gemacht und in diesem Kreis glaubt man mir, glaube ich. Dass der Heilige Name diese Kraft hat, diese Nija Sarva Shakti ist alle Energien beinhaltet, liegt also daran, dass Krishna sehr barmherzig ist. Denn es gibt ja Menschen, die in ihren Wünschen und in ihrer Befindlichkeit voneinander verschieden sind und entsprechend von Ort, Zeit und Umständen. Und Krishna hat deswegen verschiedene Namen angenommen und in diese Namen seine ganzen Kräfte hineingebracht. Das ist ein Beweis für Krishnas Mitleid, für Krishnas einzigartige Compassion, die er den bedingten Seelen erweist. So, wenn der Devotee Vergehen macht, sollte er mit gequälten Herzen vor den Heiligen Namen treten und weiter chanten. So kann man vorangegangene Offense ausmerzen und man kann sich schützen vor der Ausübung von zukünftigen Vergehen. Hare Krishna, hier möchte ich enden. Es tut mir leid, dass es ein bisschen lang gewesen ist. Ich weiß, so nach einer halben Stunde ist die Aufmerksamkeit, kann man einfach nicht mehr das alles aufnehmen. Sorry, ich wollte einfach diesen Text durchgehen. So, wir sind hier an ein Ende gekommen. Jetzt ist die Gelegenheit, da Fragen zu stellen. Und dann der Peter, bitte.
Weitere Fragen mit Sadhu Ninda.
Sadhu Ninda, ja.
Das heißt, erwähnt, dass mit Gott geweihten praktisch auch wieder gemeint ist, der Gott verehrt. Aber jener, die vergeben, sind auch damit auch Gläubige von anderen Religionen gemeint, zum Beispiel Christen, wenn man die auf der Straße trifft.
Ja. Man sollte keine Vergehen gegen Christen machen. Wenn sie Christen sind. Aber zu dieser Kali-Yuga-Ausgabe kann man schon mal sagen, du Christen-Heini. Es ist so, dass die gerade diese Christenheit, also ich spreche jetzt, vielleicht soll ich was Besseres sagen, dieses Falschgeld von Christen, ne, dass die so voller Vergehen sind. Wenn immer die Bodhis sehen, dann müssen sie Vergehen machen. Habt ihr das mal gemerkt? Das kommt von diesem Urvergehen, was die machen, nämlich, dass sie sagen, ja, Jesus ist ja für mich am Kreuz gestorben, der war so blöd, jetzt kann ich ordentlich drauf loslegen. Ich meine, ich weiß, dass diese Sachen, die können einen Christen rasend machen, wenn ein Devotee so spricht, ich weiß das, aber weil keiner das von sich so, niemand sagt das natürlich so. Aber das ist, was effektiv geschieht. Die haben richtig im Paulus Evangelium, die Pauliner, und das ist eine große Richtung, die sagen, es ist sinnvoll zu sagen, man könnte sein Leben selbst, man könnte sich bemühen. Die sagen, das ist der Hauptvorwurf gegen Yoga. Die sagen, zum Beispiel den Devotees als Vorwurf. Ihr denkt, ihr könnt euch das selber in die Hand nehmen, zurück zu Gott zu gehen. Das ist sündig. Das ist satanisch, so zu glauben. Weil sie der Meinung sind, dass man eben nur die Mercy zählt. Sagen wir ja auch. Prasada Vishena Grihita Evacha. Sagt Lord Brahma, nur der seine Barmherzigkeit erhalten hat, der kann kommen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht ein bisschen mal versucht zu gehen und mal seine Sinne mal ein bisschen kontrolliert. Und nicht wie ein, wie gestern diese tanzende Hausfrau da ist, ich bin schwanger, ich fühle mich schwanger und muss jetzt eine Killerpille nehmen. Das heißt ja nicht, dass man so sich aufführt. Also im Schauspiel. Das ist ja. Und weil sie dieses Urvergehen machen, also dieses erste Vergehen machen, da geht es gleich gegen die Devotees. Überall in Griechenland haben wir solche Schwierigkeiten gekriegt. Jetzt fängt das auch in Bulgarien an. Aber selbst in Polen sagt die katholische Kirche jetzt offiziell, sie distanziert sich von Krishna-Bewusstsein. Aber es ist schon zu spät. Da sind wir schon als Religion anerkannt im Staat. Da sind sie ein bisschen zu spät gekommen. Aber wenn das an denen gelegen, da gibt es übrigens in Polen gibt's eingeweihte Priester. Indra Yumnumara hat zwei Priester, die waren so im Talar und die hat er dann eingeweiht. Bitte. Hier, wie? Das war in der Zeitung. Das müsste man mal hier die Bilder sollten wir eigentlich holen, Adishish. Dann kann man die ja schnell mit absehender Unbekannt an Frau, wie heißt sie? Zirpel schicken, dass sie sich auch ein bisschen belebt wird im Leben. So langweilig. So gegen solche Christen kann man schon manchmal was sagen, weil schließlich ist man auch ein kreativ denkender Mensch und wo soll man mit seinen Vokabeln hin? Aber man sollte auch da vorsichtig sein.
sagt es beim ersten und siebten Vergehen muss man besondere Bemühungen machen. Um
ja.
Heißt das, dass bei den anderen acht Vergehen, das ist nur durch das Chan der Heiligen Namen, dass die vermeidbar sind?
Nein, man sollte schon erkennen, was sie sind und sie dann unterlassen. Das ist schon da. Aber die Hauptkraft, die Hauptheilkraft bei diesen anderen Vergehen kommt durchs Weiter-Chan. Das sagt die Padma Purana.
Ja, ich wollte zum 10. Vergehen noch fragen, kein festes Vertrauen zu besitzen, materielle Anhaftungsbeweis.
Schwierig,
also ja. Dass man das bewusst bekämpft, irgendwie, das ist irgendwie fast dass meine Zugriffsmöglichkeit irgendwie Vertrauen zu manifestieren irgendwie.
Ja. Ja. Vedanta Prabhu, deswegen, da muss man weiter chanten. Der Mangel an Vertrauen kommt dadurch, dass man noch verunreinigt ist. Nicht? Und durch das Chanten werden diese Unreinheiten entfernt. Vertrauen gegenüber dem Chen, ja. Aber so schlecht schneidest du gar nicht ab, wieder an der Krippe. Du stellst dich manchmal unter deinen Scheffel. Du hast schon Vertrauen, sonst wärst du nicht all die Jahre noch dabei. Sonst hätte ich Adi Shesha nicht mitgenommen. So schlimm sieht es nicht aus. Gut. Ich glaube, wir haben dann ein willkommenes Ende erreicht. Vielen Dank für euer Zuhören. Hare Krishna. Ja.